ARD Sounds.
Also wenn die Schmerzen immer besonders heftig waren, ja, dann habe ich mich ins Bett gelegt. Ich muss auch ehrlich sagen, ich habe dann auch schon mal rumgeschrien, weil ich einfach nicht wusste, was ich machen soll.
Hattet ihr schon mal so schlimme Schmerzen, dass ihr einfach nur noch schreien wolltet? So ging es Susanne Diethelm irgendwann nach Monaten mit extremen Unterleibsschmerzen. Das ist ein Symptom, das viele Frauen kennen. Jede 10. Frau in Deutschland leidet Schätzungen zufolge an chronischen Unterleibsbeschwerden. Und das ist dann nicht einfach normales Frauenschicksal, sondern dahinter stecken meistens ganz konkrete Ursachen und Diagnosen. Doch denen muss man erstmal auf die Spur kommen. Und damit sage ich Moin und Hallo, ihr hört eine neue Folge von Abenteuer Diagnose, dem Medizin-Krimi-Podcast. Wir sprechen hier über außergewöhnliche Geschichten von Menschen mit rätselhaften Symptomen, die Monate oder manchmal jahrelang nach der richtigen Diagnose gesucht haben. Ich bin Anke Christians, ich bin Medizinredakteurin beim NDR und heute sitze ich hier mit Gesa Lütten. Sie hat den wahren Fall, um den es heute geht, recherchiert und sie hat mit Susanne Diethelm, die habt ihr eben schon gehört, und mit Susannes Familie und ihren Ärzten gesprochen. Moin Gesa.
Hi Anke.
Gesa, du hast mir ja schon verraten, dass du diesen Fall aus einem speziellen Grund mitgebracht hast. Du bist heute gewissermaßen auch mit einer Mission hier.
Ja, genau so kann man das sagen. Susanne Diethelm hat eine Erkrankung, die zwar sehr selten ist, die bei Betroffenen häufig, aber auch lange übersehen wird, obwohl es klare Indizien gibt. Es gibt in Deutschland nur wenige Experten, die sich überhaupt mit diesem Krankheitsbild befassen. Und ich hoffe, dass wir hier einen kleinen Beitrag dazu leisten können, dass andere Betroffene nicht das gleiche Abenteuer durchmachen müssen wie Susanne Diethelm.
Das ist ein super Ziel für heute. Dann lass uns ohne Umwege starten. Gesa, erzähl uns doch kurz, was dein erster Eindruck von Susanne Diethelm war, als du sie kennengelernt hast.
Ich habe sie zu Hause in der Nähe von Bamberg besucht, also in Oberfranken im schönen Bundesland Bayern. Und dort lebt sie ländlich und gemütlich mit ihrem Mann Kai. Sie ist Mitte 50 und liebt Handarbeiten, vor allem das Nähen. Sie trällert im Chor, sich um den Haushalt, ja, und ist Mutter von 4 Kindern. Damals, als ihre Krankengeschichte beginnt, wohnt allerdings nur noch die Jüngste zu Hause, Deborah. Und so hat Susanne im Frühling 2021 viel Zeit, um sich um ihren geliebten großen Garten zu kümmern. Ich nehme euch mal mit. Stellt euch vor, die Sonne scheint, die Frühlingsblumen leuchten, der Rasen riecht frisch, die Vögel zwitschern und Insekten brummen. Alles wirkt perfekt an diesem schönen Frühlingstag am 7. Mai 2021.
Ah, eine herrliche Idylle, aber ich höre schon raus, die trügt. Dass Susanne Diethelm dir da so ein konkretes Datum nennen konnte, bedeutet, irgendwas ist an diesem Tag passiert.
Ja, das Datum wird sie vermutlich nie vergessen. Wir bleiben noch kurz in der Idylle. Die Gartenliebhaberin pflanzt an diesem Tag Blumen ein und was man da ja auch so macht, man trägt schweres Gerät und viel Erde von A nach B. Und da kippt die Lage plötzlich. Susanne Diethelm bekommt heftige Schmerzen im Unterleib. Von jetzt auf gleich brennt und sticht es im Becken und im Intimbereich. Im Interview hat mir Susanne dieses allererste Auftreten der Symptome so beschrieben.
Ich bin reingegangen und dachte, irgendwas ist komisch, hatte ziemlich heftige Schmerzen. Es ging ziemlich plötzlich los. Fühlte sich für mich zum nächsten Mal an wie eine Blasenentzündung. Und dann, was ein bisschen merkwürdig war, wenn ich eine Blasenentzündung habe und ich trinke sehr viel, dann kann ich sie natürlich nicht heilen. Aber es wird meistens schmerztechnisch ein bisschen besser und das hat halt überhaupt nicht funktioniert. Ich habe so viel getrunken, wie überhaupt noch ging und es wurde einfach nicht besser.
Gerade die Frauen unter euch kennen das sicher und können mitfühlen. Mir geht's jedenfalls so. Eine Blasenentzündung kann sehr, sehr unangenehm und vor allem hartnäckig sein. Und wir Frauen sind dafür leider besonders anfällig, unter anderem, weil wir eine sehr viel kürzere Harnröhre als Männer haben und Bakterien darum schneller in die Blase gelangen. Und dann beginnt, muss man echt so sagen, das Elend. Ständiger Harndrang, Schmerzen beim Wasserlassen und so weiter. Viel trinken kann bei einer Blasenentzündung tatsächlich helfen, weil das die Keime ausschwemmt. Aber manchmal reicht das allein nicht und dann braucht es Antibiotika. Wie geht denn Susanne damit um, dass es jetzt trotz, ich nehme mal an, literweise Trinken nicht besser wird?
Ja, bei ihr gehen sofort die Alarmglocken an. Sie hatte nämlich schon mal einen Nierenstein. Und weil sich diese Schmerzen irgendwie anders als bei einer normalen Blasenentzündung anfühlen und auch immer heftiger werden, bekommt sie Panik, dass es wieder so etwas sein könnte.
Und auch da kann ich ein Wort mitreden. Mein Mann hatte vor 3 Jahren einen Nierenstein und seitdem weiß ich aus erster Hand, was für entsetzliche Schmerzen sowas macht. Ärzte sprechen von Vernichtungsschmerzen und das trifft's, finde ich. Nierensteine sind kleine Kristalle, die sich in der Niere bilden und von dort aus dann in den Harnleiter wandern und stecken bleiben können. Und das führt dann zur Nierenkolik und diesen schlimmen Schmerzen. Und in manchen Fällen sogar zu schweren Entzündungen, zu Nierenversagen oder sogar einer lebensgefährlichen Sepsis. Und leider gibt es Menschen, die besonders zu Nierensteinen neigen. Insofern verstehe ich Susannes Angst sehr gut, dass es sie vielleicht ein zweites Mal erwischt hat. Was unternimmt sie?
Ja, es ist Wochenende und sie ruft als erstes den Notarzt. Doch der beruhigt. Sie soll abwarten. Und wie durch ein Wunder verschwinden die Schmerzen dann tatsächlich über Nacht. Am nächsten Morgen wacht sie also auf und denkt sich, oh, puh, war doch nichts. Komisch, aber gut, dass es weg ist. Aber im Laufe des Tages kommen die Schmerzen wieder. Und deswegen geht sie direkt Montagmorgen zu ihrer Hausärztin. Nachts ist es zwar irgendwie besser, aber 3 Tage starke Schmerzen sind ihr natürlich nicht so ganz geheuer. Und ähnlich wie Susanne glaubt auch die Hausärztin als erstes, dass es eine Blasenentzündung ist. Sie gibt ihrer Patientin ein Antibiotikum mit gegen die vermeintliche Infektion und schickt sie ins CT, um zu gucken, ob sich womöglich irgendwo doch ein Nierenstein versteckt haben könnte. Zum Glück kann das aber schnell ausgeschlossen werden.
Bei Verdacht auf eine Blasenentzündung muss man ja eigentlich immer auch eine Urinprobe abgeben. War dieser Test bei Susanne denn positiv?
Also Susanne hat mir erzählt, dass wohl auch eine Urinkultur angelegt wurde, da aber irgendwie nicht so richtig was bei rumkam. Die Hausärztin hat ihr dann aber trotzdem das Antibiotikum gegeben, weil sie meinte, dass man nicht jede Blasenentzündung immer nachweisen könne. Naja. Susanne hat dann tatsächlich zumindest kurzzeitig das Gefühl, dass die Tabletten auch helfen. Ihr Ehemann Kai hat mir diese Zeit so im Interview beschrieben.
Es war ja kein permanenter Schmerz. Es gab ja auch Zeiten, wo es gut ging. Und dann kam es sehr plötzlich und sehr stark wieder. Und dann merkt man eben doch, da muss irgendwas anderes dahinter stecken.
Ja, nach Ende der Woche mit dem Antibiotikum musste Susanne dann doch einsehen, der Schmerz geht nicht weg, er bleibt und die Medizin hat nichts gebracht. Im Gegenteil, mit der Zeit breitet sich der Schmerz sogar immer weiter aus.
Irgendwann war es wirklich so, dass man gesagt hat, es ist nicht mehr auszuhalten. Es kam ja dann zu diesen Blasenschmerzen, zog der Schmerz dann noch weiter im Beckenraum und irgendwann war es so, dass ich nicht mehr richtig sitzen konnte. Also das war eigentlich das Schlimmste. Und was ich also schon festgestellt habe, ist, dass es im Liegen besser wird. Ich konnte nachts immer schlafen. Und das heißt, dass ich, also vormittags fing es meistens an, dann habe ich es noch eine Weile ausgehalten und dann irgendwann gegen Mittag, späten Vormittag, habe ich mich dann hingelegt. Und dann habe ich halt im Bett gelegen.
Okay, sie kann die Art der Schmerzen und auch die Situationen, in denen sie auftreten, ja super genau beschreiben. Kann denn ihre Hausärztin damit was anfangen?
Die findet das auch ungewöhnlich und kann es nicht mit einer ihr bekannten Krankheit in Verbindung bringen. Sie verweist Susanne darum an Fachärztinnen. Susanne geht also zum Urologen, der findet nichts. Dann geht sie zur Gynäkologin. Auch die ist ratlos. Und zuletzt schickt die Hausärztin sie sogar noch zu einem Neurologen, weil sie die Vermutung hat, dass die Schmerzen eventuell durch eine Nervenkrankheit ausgelöst sein könnten.
Eine neue Idee. Die Schmerzen kommen womöglich also gar nicht von der Blase oder einem anderen Unterleibsorgan, sondern eventuell von kranken oder beschädigten Nerven in der Region?
Aber auch der Neurologe kann mit den Symptomen nichts anfangen. Und Susanne Diethelm verzweifelt. Denn alle Schmerzmedikamente, die sie ausprobiert, helfen rein gar nichts. Das Einzige, was ihr tatsächlich hilft, ist, sie hat es ja schon gesagt, hinlegen. Sobald sie liegt, geht es ihr besser. Und eine brennend heiße Wärmflasche. Die inneren Beckenschmerzen sind bei Susanne damals so schlimm, dass sie lieber das Brennen der Wärmflasche in Kauf nimmt, als die Schmerzen ihrer rätselhaften Krankheit. Und diese hat in kürzester Zeit ihr ganzes Leben im Griff. Susanne kann nicht mehr Fahrrad fahren. Sie geht nicht mehr zum Chor. Sie kann ihre Handarbeit nicht mehr machen. Sie kann nicht mehr im Garten wühlen. Und sie meidet sogar das gemeinsame Abendessen mit der Familie. Sitzende oder stehende Tätigkeiten sind für sie eine reine Qual.
Also kurz gesagt, das ist ein unerträglicher und unhaltbarer Zustand.
Ja.
Das muss auch ihren Mann und ihre Kinder extrem beunruhigt haben.
Hat es. Ehemann Kai hat die Zeit im Interview so beschrieben.
Wenn sie Schmerzen sehr stark hatte, hat sie sich zurückgezogen, hat sich ins Bett gelegt, die Tür zugemacht, wollte niemanden sehen und hören, wollte einfach nur in Ruhe gelassen werden. Das hat uns alle schon sehr mitgenommen und wir mussten uns dann natürlich auch irgendwie überlegen, wie gehen wir damit um, was können wir jetzt noch machen.
Ehemann Kai unterstützt seine Frau dabei, neue Ärzte und Kliniken zu finden, die ihr vielleicht helfen könnten. Und er fährt sie überall hin. Doch egal, wo die beiden sich noch eine Zweitmeinung einholen, niemand hat so richtig eine Idee.
Also das war noch mit so das Schlimmste. Man ging zu den Ärzten und entweder sagten sie gleich, na, da kann ich Ihnen nicht helfen, oder sie sagten, sie waren ja schon bei dem und dem Arzt, da kann ich Ihnen auch nicht helfen, oder sie sagten, ja, natürlich, wir machen da was, und dann kam irgendeine Untersuchung und dann kam das Ergebnis, war negativ, also es war nichts bei rausgekommen, und dann kam auch wieder, nee, also das ist ziemlich deprimierend, weil ich einfach irgendwann nach 2 Monaten oder so, ich gedacht habe, das nimmt ja nie ein Ende, und dann dachte ich, wie soll denn das weitergehen? Wird darauf hinauslaufen, dass ich liege. Und das ist natürlich, was man sich nicht vorstellen kann, dass man also einen Großteil des Lebens im Bett verbringt.
Sie sagt, das ist ziemlich deprimierend. Ich finde, das ist kaum, selbst so beim Zuhören, kaum auszuhalten, diese Vorstellung. Diese Ausweglosigkeit, die Hoffnungslosigkeit und dieses Gefühl, dass die Ärzte und Ärztinnen völlig ratlos sind und sich dann irgendwann selber hilflos abwenden.
Ja. Nach 3 Monaten Leid ist Susanne Diethelm auch kaum wiederzuerkennen. Dadurch, dass sie nur noch im Bett liegt und es ihr so schlecht geht, ist ihr der Appetit vergangen. Und sie hat innerhalb weniger Wochen 15 Kilo Gewicht abgenommen, kämpft jetzt mit Schwäche und sogar Kreislaufproblemen. Die Hausärztin entscheidet deswegen jetzt, dass ihre Patientin besser in einem Krankenhaus untersucht werden sollte.
Das ist in solchen Fällen tatsächlich oft eine gute Idee, weil im Krankenhaus viel stärker interdisziplinär gearbeitet werden kann. Also verschiedene Fachrichtungen schauen sich den Patienten oder die Patientin gemeinsam an. Es können auch noch mehr Untersuchungen gemacht werden, weil andere Technik zur Verfügung steht. Und Ärzte in großen Kliniken oder Unikliniken sehen erfahrungsgemäß auch häufiger Menschen mit komplizierten und seltenen Erkrankungen.
Genau, und darin liegt die Hoffnung. Susanne kriegt eine Überweisung mit und macht einen Termin in einer Uniklinik in Bayern. Ja, da gibt es zahlreiche Abteilungen und Expertinnen und Experten. Und dort wird Susanne Diethelm tatsächlich auch wirklich sehr ordentlich durchgecheckt. Es wird eine Darmspiegelung gemacht. Sie wird gynäkologisch nochmal untersucht. Ultraschall, Blutproben, Urinproben, Stuhlproben.
So das ganz übliche Programm an Diagnostik, das Ärzten zur Verfügung steht, um Bauchschmerzen auf den Grund zu gehen.
Genau. Aber wie auch zuvor sind alle Tests ohne wegweisenden Befund. Dann werden noch MRT-Bilder gemacht, vom Becken und von der Wirbelsäule. Aber auch da bleibt der große Aha-Effekt aus. Aber es gibt zumindest ein paar Auffälligkeiten. Zum einen zeigt das MRT-Bild der Wirbelsäule, dass Susanne Diethelm kleine Zysten im unteren Bereich der Wirbelsäule hat. Sie wusste vorher gar nicht, dass es sowas gibt und erfährt dann bei der Visite vom Neurochirurgen, dass diese Zysten bei vielen Menschen auftreten und ein typischer Zufallsbefund sind.
So wie Zysten ja auch an anderen Stellen des Körpers oft ein Zufallsbefund sind, zum Beispiel an den Eierstöcken, an den Nieren oder an der Bauchspeicheldrüse. Da bilden sich bei sehr vielen Menschen mit steigendem Alter Zysten, an der Bauchspeicheldrüse statistisch sogar bei jedem zweiten. Oh. Die sind aber meist gutartig und völlig harmlos.
Ja, und so ist es auch mit Susannes Befund, sagt der Arzt. Die Zysten sind harmlos und haben nichts mit ihren Schmerzen zu tun. Das ist also nicht. Zum anderen haben die Ärzte aber auch eine Auffälligkeit in den MRT-Bildern des Beckens entdeckt. Und zwar erweiterte Venen im Beckenraum.
Jetzt wird's interessant. Erweiterte Venen, das meint Krampfadern im Becken, die können ein Hinweis auf eine Durchblutungsstörung sein, weil dort Blut im Becken versackt. Das ist bei Frauen eine gar nicht so seltene Problematik und das kann durchaus auch mal Schmerzen machen.
Susanne wird geraten, das ambulant weiter abklären zu lassen. Von urologischer Seite her wird dann noch der Verdacht geäußert, dass womöglich auch eine chronische Blasenentzündung bzw. interstitielle Zystitis Ursache ihrer Beschwerden sein könnte. Und um das auszuschließen, raten die Ärzte zu einer Blasenspiegelung. Aber auch die soll ambulant stattfinden. Und Susanne Diethelm wird nach 12 Tagen entlassen.
Weiterhin dann ohne klare Diagnose, dafür zumindest mit ein paar interessanten Anhaltspunkten, denen sie nachgehen kann. Ja. Wie ging es Susanne bei der Entlassung? War sie eher optimistisch, weil es ja jetzt neue Verdachtsdiagnosen gab, oder hatte sie sich mehr versprochen?
Ja, sie war auf jeden Fall enttäuscht. Andererseits ist sie auch ein sehr pragmatischer Mensch. Ich habe sie so wahrgenommen, dass sie sich nicht lange auf schlechten Gefühlen und Selbstmitleid ausruht, sondern stattdessen immer eher versucht, den Fokus auf die nächsten Schritte zu legen. Und auch ihr Ehemann Kai hat ihr, war mein Gefühl, in dieser Situation sehr viel Halt gegeben. Er ist Professor für Mathematik und von Natur aus auch ein sehr logisch denkender Mensch. Und für ihn ist die Suche nach der Diagnose vielleicht so ein bisschen wie eine Formel mit unbekannten Variablen gewesen. Im Interview hat er das so beschrieben.
Ich bin jemand, der sagt, da muss irgendwo eine Lösung sein. Und wenn wir sie hier nicht finden, dann müssen wir sie anderswo suchen. Und wir suchen weiter, solange, bis wir sie gefunden haben. Also das ist auch etwas, was mir dann immer irgendwie noch weitergeholfen hat, zu sagen, wir geben jetzt nicht auf. Und solange es noch irgendwelche Möglichkeiten gibt, die wir nicht ausprobiert haben, können wir noch weitermachen.
Da kann ich ihn ein bisschen verstehen. Ich mochte genau das auch immer total gerne am Matheunterricht in der Schule, dass es so klare Formeln gibt und sich Aufgaben einfach lösen lassen, wenn man die Formeln befolgt. Wie sieht denn Kais Formel zur Diagnosesuche aus?
Naja, im Entlassungsbrief der Uniklinik stehen ja zwei Verdachtsdiagnosen.
Einmal die Krampfadern im Becken und die chronische Blasenentzündung, diese interstitielle Zystitis.
Genau, und für diese Krankheitsbilder gibt es ja Menschen oder Kliniken, die darauf spezialisiert sind. Kai und Susanne suchen also bundesweit nach Experten, machen Termine und Susanne schöpft wieder Hoffnung. Irgendeiner dieser Ärztinnen und Ärzte wird ihr schon helfen können. Und dann, nach einiger Wartezeit, geht's los. Als erstes steht ein Termin in einer Klinik im Schwarzwald an, die sich besonders gut mit dem Krankheitsbild der interstitiellen Zystitis auskennt.
Die Schwarzwaldklinik. Ja. Eine interstitielle Zystitis ist eine chronische Entzündung der Blase, die wird aber nicht, so wie die akute Blasenentzündung, durch Bakterien ausgelöst. Die Symptome sind sehr ähnlich, also ein ganz starkes Druckgefühl im Becken, Schmerzen in der Blase und auch ständiger Harndrang. Was genau dieses Krankheitsbild auslöst, das weiß man noch gar nicht genau. Eine Vermutung ist, dass die Funktion der Blasenschleimhaut gestört ist. Die dient normalerweise als Schutzschild. Wenn sie durchlässig wird, so die Hypothese, können reizende Stoffe aus dem Urin ins Gewebe eindringen und sorgen dort dann für eine chronische Entzündung. Und es ist gar nicht so einfach, diese Diagnose zu stellen. Bei manchen Erkrankten, meistens sind das Frauen so im mittleren Alter, finden sich bestimmte Entzündungszellen in der Blasenschleimhaut. Das kann man über eine Blasenspiegelung und eine Probenentnahme feststellen. Und ich würde jetzt mal davon ausgehen, dass genau das in dieser spezialisierten Schwarzwaldklinik bei Susanne auch gemacht wurde.
Ja, das wird gemacht, aber die Ergebnisse sind leider uneindeutig. Wieder wird Susanne Diethelm ohne eine klare Diagnose nach Hause geschickt.
Frustrierend.
Ja. Aber das Ehepaar bleibt lösungsorientiert und sucht nun nach weiteren Expertinnen und Experten. So kommt es, dass sie schließlich einen Termin bekommen im Beckenbodenzentrum im Universitätsklinikum Münster.
Wie sind denn die Diethelms auf Münster gekommen? Das ist ja schon eine halbe Weltreise von Bayern aus. Gab es kein Beckenbodenzentrum in der Nähe?
Naja, wie sie genau auf dieses Zentrum gekommen sind, das weiß ich leider nicht. Aber ich weiß, dass die beiden direkt deutschlandweit geguckt haben und ja auch schon eine Menge Ärztinnen und Ärzte in der Nähe abgegrast hatten. Und aus der puren Verzweiflung heraus war ihnen nun also kein Weg zu weit, um irgendwie eine Lösung zu finden. Und das, obwohl jeder Arztbesuch für Susanne tatsächlich auch immer mit einer immensen Qual verbunden war. Stunden im Auto, sitzen, unter Schmerzen. Sowas macht man natürlich auch nur, wenn man richtig, richtig verzweifelt ist.
Hat es sich für Sie denn gelohnt, nach Münster zu fahren? Oder war dieser schmerzhafte Weg umsonst?
Tatsächlich ist es sehr gut, dass die Diethelms den weiten Weg auf sich genommen haben. Denn in Münster treffen sie auf den Neurourologen Dr. Fabian Queissert.
Ganz kurz zur Erklärung, weil einige von euch vielleicht zum ersten Mal diesen Begriff hören. Neurourologen sind Urologen mit einer zusätzlichen Spezialisierung auf nervenbedingte Probleme von zum Beispiel Blase, Darm oder Sexualorganen.
Ganz genau. Und er ist, so hat es zumindest Susanne Diethelm empfunden, einer der ersten Ärzte, die auch richtig zuhören. Sie darf in Ruhe von ihren Beschwerden berichten und Fabian Queissert ist schon nach wenigen Minuten klar, dass die Verdachtsdiagnose interstitielle Zystitis, die ja immer noch im Raum steht, überhaupt nicht zu den geschilderten Symptomen passt. Das hat der Arzt im Interview dazu gesagt.
Sie kam ja mit der Verdachtsdiagnose einer interstitiellen Zystitis, also einer chronischen Blasenentzündung, ohne dass Bakterien eine Rolle spielen, die normalerweise sich äußern würde durch eine sehr kleine, schmerzhafte Blase, durch Schmerzen bei Urinspeicherung. Je voller die Blase ist, je mehr schmerzt die Blase. Eine Erkrankung, die auch nachts Beschwerden macht. Und Frau Diethelm war relativ klar, dass sie vor allem bei Bewegung im Stehen Schmerzen hatte, die sich aber eben, wenn sie zur Ruhe kommt, auch nachts gar nicht mehr zeigten. Sie war also nachts beschwerdefrei und konnte auch nachts ein großes Blasenvolumen aufbauen. Und das ist untypisch für eine chronische Blasenentzündung, wo doch eine Speicherstörung besteht. Das heißt, die Blase macht Schmerzen, wenn sie sich dehnt, wenn wenn sie sich füllt und häufig können keine großen Volumina aufgenommen werden. Und das war bei Frau Dieterm halt nicht der Fall.
Zusammen mit dem uneindeutigen Befund aus der Schwarzwaldklinik reicht das, um diesen Verdacht endgültig ad acta zu legen. Die interstitielle Zystitis ist es nicht.
Was kann Fabian Queissert denn aus Susannes Schilderung der Schmerzen noch herauslesen? Was sagt er zum Beispiel dazu, dass es ihr ja gerade im Sitzen so viel schlechter geht und es im Liegen besser wird?
Er hat mir erzählt, dass ihm dadurch sehr schnell klar war, die Blase an sich hat mit Susannes Schmerzen vermutlich überhaupt nichts zu tun. Stattdessen muss es irgendwas sein, das durch Belastung oder eben auch die andere Körperhaltung getriggert wird. Zum Beispiel könnte es sein, dass irgendwelche Beckenorgane verrutscht sind, etwa durch einen schwachen Beckenboden, dass Bänder, die die Organe halten, überdehnt und gereizt sind und beziehungsweise oder, dass irgendwo ein Nerv gereizt oder eingeklemmt wird.
Du hast ja vorhin schon erzählt, dass Susanne 4 Kinder zur Welt gebracht hat. Nach mehrfachen Schwangerschaften und Geburten kommt es häufig zu einer Beckenbodenschwäche. Und bei schätzungsweise 10-40% der Frauen kommt es dadurch irgendwann zu einer Absenkung von Gebärmutter oder Blase. Also eine naheliegende Überlegung, für mich ja fast schon zu naheliegend. Susanne ist ja eigentlich schon sehr gründlich gynäkologisch untersucht worden. Da hätte das doch auffallen müssen.
Tja, wer weiß. Fabian Queissert möchte sich auf jeden Fall selbst ein Bild machen. Er macht eine vaginale Tastuntersuchung und konzentriert sich dabei vor allem auch auf mögliche Nervenreizungen.
Es gibt ja unterschiedliche Tenderpoints, das nennt man halt Punkte im Bereich des Beckenbodens, im Bereich der Scheide, die Schmerzen auslösen können, die je nachdem, wo man die Schmerzen auslöst, auf unterschiedliche Probleme hinweisen können. Bei Problemen im Bereich der vorderen Scheidenregion ist die Harnröhre und die Blase ein möglicher Tenderpoint, eine mögliche Ursache. Bei Frau Dieterm war es vor allem ein Bereich tief seitlich, der für eine Affektion, für eine Reizung des Nervus pudendus spricht. Das heißt, wir haben im Rahmen der klinischen Untersuchung der Scheide herausgefunden, dass der Schmerz eben sich sehr stark auf diesen Nervus pudendus verorten lässt.
Wow, das ist immer wieder faszinierend, was Ärzte durch einfaches Abtasten so rausfinden können. Wobei diese Untersuchung ehrlich gesagt trotzdem ein bisschen unangenehm klingt. Aber offenbar war es ja sehr erkenntnisreich. Mhm. Lass uns mal den Faden aufnehmen. Der Nervus pudendus oder auch Pudendusnerv, das ist der sogenannte Schamnerv. Er entspringt aus dem Rückenmark, verläuft dann durchs Kreuzbein in den Unterleib und ist dort zuständig für Schmerzwahrnehmung und Sinneseindrücke und für die Steuerung einiger Muskeln.
Ja, und wenn dieser Nerv gereizt ist, kann das Schmerzen machen, erklärt der Neurourologe auch Susanne Dieterm.
Er denkt bei ihr jetzt also an eine sogenannte Pudendusneuralgie. Das ist ein seltenes Krankheitsbild, das ziemlich häufig übersehen wird. Wie war diese Situation für Susanne?
Ja, sie war erstmal richtig happy. Einmal, weil sie ernst genommen wurde und weil da jetzt endlich mal ein Arzt war, der ihr gesagt hat, ich glaube, das ist es.
Hat der Neurourologe denn auch eine Erklärung, wieso der Nerv bei ihr solche Probleme macht?
Nee, so eine Reizung kann durch langes Sitzen bzw. Belastung beim Fahrradfahren oder auch Reiten auftreten. Nach Geburten kommt sowas auch häufiger mal vor. All das war aber ja jetzt nichts, was akut zu Susanne Dieterm passte. Aber es ist eben auch nicht unüblich, dass man die Ursache am Ende nicht mehr herausfindet. Für Fabian Queissert ist nun erstmal wichtig, etwas gegen die Schmerzen zu tun. Es gibt unter anderem die Möglichkeit, den Nerv in einem kleinen Eingriff mit Medikamenten zu betäuben. Man kann aber auch erstmal konservativ vorgehen durch spezielle Physiotherapie, die dabei helfen kann, muskuläre Dysbalancen im Beckenbodenbereich zu lösen, um so einen möglichen Druck vom Nerven zu nehmen. Und parallel dazu hat er ihr noch ein Antidepressivum verschrieben, das auch gegen Nervenschmerzen helfen kann, und zwar Amitriptylin.
Warte, da habe ich eine kleine Quizfrage zu.
Oha.
Wusstest du, dass Amitriptylin zu den sogenannten Dirty Drugs gehört und was das bedeutet?
Nee.
Also klingt dubios, aber hat eine ganz andere Bedeutung, als ihr jetzt vielleicht denkt. Pharmakologen sprechen von dirty, also schmutzig, weil die Wirkung sehr breit und wenig gezielt ist.
Oh.
Bedeutet, Amitriptylin wirkt im Vergleich zu anderen Medikamenten ziemlich unspezifisch. Manchen Menschen mit neuropathischen Schmerzen kann das gut helfen, aber längst nicht allen. Wie ist das bei Susanne?
Ja, danke erstmal für diesen
kleiner Exkurs, sorry.
Ja, naja, klar, wir kennen dich. Also genau, zurück zu Susanne. Ihr scheint es zu helfen oder auch die Kombi aus Medikament und zusätzlicher Physiotherapie. Und sie ist natürlich erstmal wahnsinnig erleichtert. Also eine Diagnose und weniger Schmerzen, endlich. Was gibt's Besseres? Das Problem ist nur, ganz weg gehen die Schmerzen auch nach Wochen nicht. Sie werden nur erträglicher. Und doch gibt es auch immer wieder Tage, wo die Schmerzen die Oberhand gewinnen und Susanne wieder nur im Bett liegen kann. Von einem normalen Alltag kann also noch lange nicht die Rede sein. Denn sie hat mir echt erzählt, dass sie an den schlimmen Tagen mit Dauerschmerzen manchmal schreien musste aus Verzweiflung, weil sie einfach nicht mehr weiter wusste.
Ihr erinnert euch, das hat Susanne Diethelm ganz zu Beginn der Folge erzählt.
Wir hören dazu jetzt mal ihre Tochter Deborah.
Dass Mama weint, ist sehr selten. Und wenn sie weint, dann muss es ihr wirklich schon schlecht gehen. Und man sitzt da und man kann nichts tun, weil ich kann ihr ja ihre Schmerzen nicht nehmen oder was auch immer das Problem ist. Und man möchte ja eigentlich helfen und man kann nicht helfen.
Oh Mann, die Arme. Wie sieht's denn mit Ehemann Kai aus in der Zeit? Sucht er weiter nach der Formel oder hat er auch schon die Hoffnung aufgegeben?
Nee, Ehemann Kai hat zum Glück noch nicht aufgegeben und sucht mit Susanne weiter nach Expertinnen und Experten, die ihr hoffentlich helfen können. Neben dem Verdacht der interstitiellen Zystitis hatte das erste Krankenhaus ja noch eine weitere mögliche Fährte genannt.
Das waren die erweiterten Venen im Beckenbereich.
Exakt. Und auch dafür gibt es Experten. Die Diethelms stoßen so auf den Gefäßspezialisten Professor Achim Mumme im katholischen Klinikum Bochum. Er kennt sich besonders gut aus mit einer Krankheit, die sich pelvines Stauungssyndrom nennt.
Ein total unterschätztes Krankheitsbild. Ja. Pelvin, das kommt von Pelvis und das bedeutet das Becken betreffend. Und mit Stauungssyndrom sind Krampfadern gemeint. Im Beckenraum, da verlaufen verschiedene Venen, wie zum Beispiel die Eierstockvenen, die Blut zurück in Richtung Herz transportieren. Damit das gegen die Schwerkraft gelingt, befinden sich in diesen kleinen Venen in regelmäßigen Abständen Klappen. Die könnt ihr euch wie Rückschlagventile vorstellen. Normalerweise verhindern die, dass Blut zurück nach unten läuft. Wenn diese Klappen aber defekt und undicht sind, dann versackt das Blut in den Venen und staut sich und führt über die Zeit zu richtigen Gefäßaussackungen. Ähnlich wie einige von euch das vielleicht von Krampfadern am Bein kennen. Krampfadern im Becken sind bei Frauen die zweithäufigste Ursache für Unterbauchschmerzen. Und am häufigsten betroffen sind Frauen, die schon mehrere Kinder geboren haben, was ja zu Susanne Diethelm passen würde. Und es ist leider auch eine typische Abenteuerdiagnosekrankheit, weil sie viel zu häufig erst nach einem langen Leidensweg erkannt wird.
Richtig, das liegt sicher auch daran, dass die Frauen mit ihren ausstrahlenden, meist diffusen Bauchschmerzen so wie Susanne zuerst bei anderen Ärzten landen, beim Hausarzt, beim Internisten, Urologen oder beim Gynäkologen. Gefäßchirurg Achim Mumme hat das Problem so beschrieben.
Oft kommen die Patientinnen erst nach einer langen Odyssee zu uns. Für viele ist es noch immer unbekannt, dass auch Gefäßerkrankungen dazu führen können, dass man solche Bauchschmerzen bekommt. Die Schmerzen werden ja dadurch ausgelöst, dass geweitete Venen auf Nachbarorgane drücken, auf Nerven oder auf andere Organe. Und dieser Druck erzeugt dann die Schmerzen. Und das ist nicht immer leicht zu diagnostizieren.
Aber Gefäßmediziner wie Achim Mumme und Radiologen, die können eine solche Diagnose stellen. Wie ist denn Achim Mummes erster Eindruck, als er von Susanne Diethelms Fall erfährt? Könnte das bei ihr passen?
Susanne ruft tatsächlich in der Klinik an, möchte einen Termin machen und was ihr als erstes positiv auffällt, sie wird direkt an den Arzt weitergeleitet. Sie soll Achim Mumme erstmal am Telefon alles über ihre Beschwerden erzählen, damit sie nicht umsonst den weiten Weg auf sich nimmt. Und Susanne erzählt unter anderem auch wieder, dass ihre Schmerzen im Sitzen am schlimmsten sind und auf wundersame Weise im Liegen besser werden. Und das ist auch für den Gefäßspezialisten ein ganz, ganz wichtiges Indiz.
Dieses Krankheitsbild entsteht dadurch, dass Krampfadern entstehen im kleinen Becken, also Venen, die gedehnt werden, die einen viel größeren Durchmesser bekommen, als sie normalerweise haben, weil Blut in sie zurückfließt. Und zwar immer, wenn man in aufrechter Position ist, im Sitzen oder im Stehen. Das ist das Typische. Im Liegen bessern sich aber die Schmerzen. Das liegt daran, dass die Krampfadern im kleinen Becken, die unter Druck stehen, sich dann entspannen, wenn man liegt. Und dann hören die Schmerzen auf. Bei Frau Diethelm hatten wir genau diese Situation. Das war für uns der Grund, warum wir eine weitergehende Diagnostik machen wollten.
Okay, klasse. Das klingt sehr vielversprechend. Heißt, Susanne muss jetzt zu Achim Mumme in die Klinik.
Richtig.
Die sicherste Möglichkeit, so ein pelvines Stauungssyndrom zu diagnostizieren, ist eine Katheterflebografie. Dabei wird ein Katheter über die Leiste ins Venensystem des Beckens geschoben und dann wird mit Hilfe von Kontrastmitteln und Röntgenbildern sichtbar gemacht, wie das Blut fließt.
Und Susanne kann da sogar zugucken. Sie ist wach bei der Katheteruntersuchung. Und genau, jetzt geht's darum, herauszufinden, ob ihre Beschwerden wirklich von den Krampfadern im Becken kommen. Sie wird auf der Liege in eine aufrechte Position gebracht und nun muss sie pressen, damit die Ärzte sehen können, wie sich das Blut verteilt. Ob es ganz normal fließt oder ob es zurückschwappt ins Becken, das nennt man dann Reflux. Und dieser Reflux sorgt für die Krampfadern.
Nachdem wir Kontrastmittel gespritzt hatten und sie presste, haben wir dann aber gesehen, dass sie tatsächlich auch eine sogenannte pelvine Insuffizienz hatte. Das heißt, dass tatsächlich Blut ins kleine Becken floss. Aber das zog nicht zur Gebärmutter, nicht dahin, wo die Schmerzen lokalisiert waren. Nein, das zog in die rechte Gesäßhälfte. Und da hatte sie gar keine Beschwerden. Dann haben wir gesagt, nee, das ist, sie haben zwar da was, das erklärt aber nicht ihre Schmerzen. Also da muss weitergeguckt werden. Das ist jetzt hier nicht die Lösung.
Gisa, ich kann mir gut vorstellen, wie wahnsinnig enttäuscht Susanne Diethelm in diesem Moment war.
Ja, schon sehr. Und so fährt sie wieder nach Hause, verkrümelt sich in ihr Bett und versucht sich langsam damit abzufinden, dass ihre Zukunft nun so aussieht. Voller Schmerzen und oder in liegender Position. Das Schreckliche dabei, die Schmerzen breiten sich tatsächlich noch weiter aus. Mittlerweile ziehen sie mitunter sogar bis in die Beine. Doch wohin soll sie jetzt noch gehen?
Manchmal traut man sich auch nicht mehr hinzugehen. Wenn die Ärzte dann sagen, ja, wir können da sowieso nichts machen, und dann kommt man sich so ein bisschen wie ein Hypochonder vor.
Das hören wir hier im Podcast ja immer wieder von den Menschen, die wir interviewen. Wenn man krank ist, wenn man dadurch nicht mehr leistungsfähig ist, dabei aber eine ganz klare Diagnose hat, dann gibt es im direkten Umfeld meistens sehr viel Verständnis. Ah, du hast zum Beispiel Endometriose, davon habe ich schon viel gehört, das ist furchtbar, du Arme. Wenn einem aber dieser offizielle, ich sag mal, Stempel fehlt, wenn es keine Diagnose gibt, dann wird vielleicht eher mal hinter vorgehaltener Hand auch getuschelt. Sie stellt sich doch vielleicht auch einfach nur an, ihr fehlt doch vielleicht gar nichts. Und das kann enorm verletzen und verunsichern und Selbstzweifel wecken.
Mhm. Susanne hat zum Glück ihre Familie und ihr Mann Kai, der steht felsenfest an ihrer Seite, spricht ihr weiterhin Mut zu und sucht immer noch nach Lösungen.
Mich würde interessieren, wart ihr da draußen auch schon mal schwer krank oder in einer ähnlichen Situation? Was hat euch geholfen oder was wünscht ihr euch von Freunden und Angehörigen in solchen Momenten? Schreibt uns das doch gerne mal in die Kommentare oder aber per Mail an abenteuer-diagnose@ndr.de. Dann sammeln wir mal ein paar Tipps und bringen die in eine unserer nächsten Folgen mit. Ich muss sagen, dass ich zu dem Zeitpunkt an Susannes und Kais Stelle auch ziemlich ratlos und hoffnungslos geworden wäre. Alle Fährten sind im Sande verlaufen. Was jetzt noch?
Susanne und Kai gehen noch mal ein paar Schritte zurück. Um im Bild von Kai zu bleiben, bis zu dem Punkt, als die mathematische Gleichung noch Sinn ergeben hat und lösbar erschien. Da war doch dieses mit dem Pudendusnerven.
Ah, diese Pudendusneuralgie, also dieses Schmerzsyndrom am Schamnerven.
Die Therapie hatte ja irgendwie angeschlagen, nur eben nicht genug. Kommen die Schmerzen vielleicht doch nur von dem Nerven und die Therapie muss einfach intensiviert werden? Wieder sucht das Ehepaar nach einer Klinik, die sich besonders gut mit der Behandlung des Pudendusnerven auskennt und wendet sich schließlich ans Marienhospital im westfälischen Herne. Denn hier werden auch operative Behandlungsmethoden angeboten und auch hier wird Susanne sehr ernst genommen. Die Experten finden auch, dass die Symptome zu einer Reizung bzw. Affektion des Pudendusnerven passen könnte und bieten ihr im ersten Schritt einen kleinen Eingriff an, der die Diagnose sichern und gleichzeitig für Schmerzfreiheit sorgen könnte, einen sogenannten Pudendusblock.
Das ist ein kleiner Eingriff, bei dem ein Betäubungsmittel tief ins Becken direkt an den Pudendusnerven gespritzt wird. Wenn die Schmerzen danach verschwinden, ist die Diagnose ganz klar, dann handelt es sich tatsächlich um eine Pudendusneuralgie.
Ja, und die Ärzte machen Susanne auch gleich Hoffnung. Wenn die Diagnose gestellt ist, kann man die Nervenschmerzen auch behandeln, zum Beispiel mit einer Botox-Injektion.
Ich finde es ja immer spannend, dass viele Botox nur mit Faltenunterspritzen in Verbindung bringen. Dabei wird das medizinisch viel breiter eingesetzt. Botox ist ein super wirksames Nervengift und kann Nerven lahmlegen und so auch Schmerzen nehmen. Zum Beispiel bei bestimmten Formen von krankhaften Muskelkrämpfen oder auch bei Migräne oder bei einer Pudendusneuralgie. Wie hat Susanne diesen Pudendusblock, also die Behandlung mit dem Betäubungsmittel, erlebt?
Ja, die Behandlung wirkt. Susanne ist kurz danach schon mal sehr erleichtert. Und trotzdem zweifelt sie, ob das jetzt das Ende ihrer Odyssee ist, weil irgendwie fühlt sich das noch nicht so ganz richtig an. Und das sagt sie auch der Ärztin im Krankenhaus, die nach der Behandlung zur Visite kommt.
Die haben den Pudendusblock gemacht und danach war ein Teil meiner Schmerzen weg. Ich hatte ja brennende Schmerzen, später auch noch so einen dumpfen Schmerz dazu und ein Teil dieser Schmerzen war weg. Also der schlimmere Teil war weg, aber es war halt nicht alles weg. Und dann habe ich die Ärztin gefragt, halten Sie es für möglich, dass ich vielleicht einfach zwei Sachen habe?
Und die Ärztin guckt in Susannes Akte. Dort liegt der Anamnesebogen, Untersuchungsbefunde und auch die Vorbefunde aus den vorherigen Krankenhäusern. Wie zum Beispiel der Entlassungsbrief aus dem allerersten Krankenhaus. Und da steht etwas, das bisher immer ignoriert wurde, nämlich, dass Susanne Diethelm ja diese Zysten in der Wirbelsäule hat, sogenannte perineurale Zysten oder auch Talhoff-Zysten, kleine Aussackungen der Nervenwurzeln, die mit Nervenwasser gefüllt sind. Und das sagt ihr die Ärztin dann auch mit den Worten, naja, Sie haben ja noch diese Talhoff-Zysten.
Ihr erinnert euch vielleicht, diese Zysten sind damals als beiläufiger Zufallsbefund gewertet worden. Mhm. Und hatte ihr nicht sogar ein Neurochirurg gesagt, dass die eben nicht im Zusammenhang mit ihren Schmerzen stehen?
Ganz genau. Und genau daran erinnert sich Susanne Diethelm auch. Ihr wurde ja versichert, dass die nichts mit ihren Schmerzen zu tun haben, deswegen hat sie das bisher auch nicht weiterverfolgt. Und auch die Ärztin jetzt hier in Herne ist unsicher. Wirbelsäulenzysten sind nicht ihr Fachgebiet. Bekannt ist über Talhoff-Zysten vor allem, dass sie in aller Regel asymptomatisch sind.
Aber Gesa, wir kennen auch alle den Spruch, es gibt keine Regel ohne Ausnahme. Könnte es nicht also doch in seltenen Fällen auch Zysten geben, die Symptome machen?
Ja, das fragen sich jetzt auch die Ärztin und Susanne. Kann es sein, dass sie, wie Ärzte so schön sagen, Läuse und Flöhe hat?
Dass also irgendwas mit ihrem Pudendusnerv ist, ihr aber gleichzeitig noch diese Zysten zu schaffen machen.
Genau, und das will Familie Diethelm jetzt herausfinden. Und mal wieder begeben sie sich auf die Suche und finden einen Experten für Talhoff-Zysten.
Auch wenn natürlich andere Ärzte gesagt haben, ja, Talhoff-Zysten gibt es, kennen wir, aber das ist was, was normalerweise keine Schmerzen verursacht. Also wir haben einfach, wie man so schön sagt, nach jedem Strohhalm gegriffen.
Ja, wieder recherchieren Susanne und Kai bundesweit und finden im Internet einen kurzen Artikel über Talhoff-Zysten auf der Homepage der Johanniterkliniken in Bonn. Und da steht, ich zitiere mal, vielfach sind Talhoff-Zysten Zufallsbefunde. Sollten aber im Zusammenhang mit Schmerzen oder anderen Beschwerden Talhoff-Zysten erkannt werden, sollte man sie sicher nicht von vornherein als asymptomatisch einstufen. Häufig hören Patientinnen und Patienten mit Talhoff-Zysten Sätze wie »Sie haben hier zwar eine Zyste, die macht aber keine solche Beschwerden« oder »Ihre Zyste kann das nicht auslösen, die müssen wir nicht behandeln.«
Wow, also genau das, was auch Susanne zu hören bekommen hat. Da hat sie sich sicher sehr gesehen und abgeholt gefühlt.
Ja, so sehr, dass sie und ihr Mann sofort Kontakt zu der Bonner Klinik aufnehmen. Neben dem Artikel steht ein Name eines Neurochirurgen, der sich mit Krankheiten an der Wirbelsäule auskennt. Das ist Professor Christian von der Breli und bei ihm machen sie einen Termin. Susanne Diethelm hat gemischte Gefühle. Einerseits Hoffnung, dass dieser neue Arzt womöglich endlich mal eine Lösung hat. Andererseits hat sie das jetzt schon ein paar Mal gedacht und wurde ja bisher immer enttäuscht. Zum Glück geht es dann relativ schnell mit dem Termin beim Professor und auch dieser Arzt nimmt sich erstmal Zeit, um sich ihre Krankengeschichte von vorne bis hinten anzuhören. Christian von der Breli hat sich im Interview noch gut an das Gespräch erinnert.
Frau Diethelm hatte ausstrahlende Beschwerden, die sowohl in die Beine ausstrahlten, als aber auch in die Beckenregion und in den Bereich der Genital- und Afterregion. Und das sind ganz, ganz typische Beschwerden, die von Problemen innerhalb der unteren Wirbelsäule herrühren können. Was mich auch hellhörig gemacht hat, ist so das typische Gefühl des Taubheitsgefühls und des brennenden Schmerzgefühls im Bereich der unteren Beckenregion. Und etwas wird beschrieben wie, ich kann nicht mehr gut sitzen, ich kann nicht mehr lange sitzen. In sitzender Position nimmt mein Schmerz unermesslich zu. Das ist etwas ganz Typisches. Und das fügt sich dann bei mir wie so ein Puzzle im Kopf zusammen.
Da haben wir es also wieder. Schmerzen, die im Liegen besser und im Sitzen schlimmer werden. Ein Indiz, das sich durch den ganzen Fall zieht.
Mhm. Er macht dann noch eine körperliche Untersuchung und sieht sich schließlich die MRT-Bilder aus dem ersten Krankenhaus an. Und da sieht er sie. Zwei Zysten, die in Susanne Diethelms Kreuzbein liegen.
Das Kreuzbein, kurz zur Erklärung, das ist der keilförmige Knochen, der am unteren Ende der Wirbelsäule sitzt.
Und häufig sind Talhoff-Zysten so um die 2 bis 4 Millimeter klein und bleiben auch klein. Bei Susanne dagegen sind sie über 2 Zentimeter groß und drücken damit auf umliegende Nerven und auch die empfindliche Knochenhaut des Kreuzbeins. Und das macht Schmerzen.
Naheliegend ist, dass kleine Zysten keine Symptome machen. Auf der Hand liegend ist aber ebenso, dass große Zysten, raumfordernde Zysten, Symptome machen können. Die Differenzierung hier herzustellen ist ärztliche Aufgabe, wird aber vielfach so nicht geleistet. Und ich konnte Frau Diethelm nach unserem ersten Gespräch und Kennenlernen sehr klar sagen, das, was Sie haben, ist nicht eingebildet und ist auch nicht unspezifisch. Das, was Sie haben, kann man ganz klar einer Diagnose zuordnen.
Was das für ein Moment gewesen sein muss für Susanne, wenn ein Arzt mit so viel Klarheit diese monatelange quälende Unsicherheit einfach wegwischen kann. Sie muss sich jetzt also nicht weiter wie ein Hypochonder fühlen.
Nee, absolute Erleichterung. Sie hat jetzt endlich eine Diagnose und die lautet, ihre quälenden Schmerzen kommen tatsächlich von den Talloff-Zysten, von denen die ganze Zeit bekannt war, dass sie sie hat, bei denen aber niemand davon ausgegangen ist, dass sie auch Beschwerden machen können.
Bevor wir gleich zu der super spannenden Frage kommen, wie so etwas sein kann, dass es diesen langen, langen Weg gebraucht hat, bis endlich jemand den Zusammenhang gesehen hat. Lass uns noch mal kurz über die Diagnose, die Krankheit sprechen. Talloff-Zysten sind benannt nach ihrem Entdecker, einem Neurochirurgen mit dem schönen Namen Isadore Max Talloff. Und ihr könnt euch diese Zysten so vorstellen wie kleine flüssigkeitsgefüllte Bläschen. Die bilden sich an den Nervenwurzeln an der Wirbelsäule im Bereich des Kreuzbeins. Wenn es hier eine kleine, ich sag mal, Schwachstelle an der Nervenhülle gibt, dann kann ein mini kleines Loch entstehen, durch das Nervenwasser aus dem Rückenmarkskanal gedrückt wird. Und dann entsteht ein Flüssigkeitsbläschen an der Nervenwurzel. Zurückfließen kann das Wasser an der Stelle nicht mehr. Das ist wie so eine Art Einwegventil. Und was genau dazu führt, dass solche Zysten entstehen, das ist bislang noch nicht geklärt. Häufiger treten sie bei Frauen auf. Diskutiert wird zum Beispiel, dass Entzündungen oder auch Virusinfektionen das Risiko für die Bildung solcher Zysten erhöhen können. Genauso wie Nervenwasserpunktionen oder auch eine Periduralanästhesie, wie sie zum Beispiel bei der Geburt oft gemacht wird.
Wobei euch das jetzt keine Angst vor diesen Behandlungen machen sollte, bitte. Das Risiko, solche Zysten zu entwickeln, ist wirklich sehr überschaubar.
Ganz wichtig, dass du das nochmal sagst, ja. Lisa. Ich habe auch nochmal nachgelesen, laut wissenschaftlicher Literatur haben etwa 3-6% aller Menschen Talloff-Zysten.
Ja, Professor von der Breli meinte zu mir, dass es seiner Erfahrung nach vielleicht sogar etwas mehr, bis zu 10% sind. Aber bei den meisten davon machen die Zysten wirklich keine Beschwerden.
Auch dazu habe ich Angaben gefunden. Nur etwa 15-16% der Menschen mit Zysten bekommen Schmerzen zum Beispiel im Rücken, Gesäß, in den Beinen oder im Becken. Manchmal gibt es auch so Missempfindungen oder Taubheitsgefühle in der Region oder in ganz schweren Fällen auch mal eine gestörte Blasen- oder Darmfunktion. Klar, je seltener die Krankheit, desto schwerer kann das die Diagnose machen. Das wisst ihr, wenn ihr regelmäßig unseren Podcast hört. Trotzdem finde ich Susannes Fall nochmal speziell, denn dass sie diese Zysten hatte, war ja nun seit langer Zeit bekannt. Warum wurde die Diagnose also erst so spät gestellt?
Das habe ich auch Professor von der Breli gefragt und er meinte, dass einer der Gründe bei den meisten seiner Patientinnen auch ist, dass Talloff-Zysten meistens im MRT-Bericht schon als asymptomatisch beschrieben werden. Der Radiologe nimmt dabei aber gar keinen Bezug zu den Beschwerden der Patienten, die er ja meistens auch gar nicht kennt, sondern er bewertet nur das Bild. Und dann steht da aber in diesem Bericht, Talloff-Zyste, Zufallsbefund, macht keine Beschwerden. Und der behandelnde Arzt übernimmt diese Einschätzung dann ungeprüft und so wird das dann von Arzt zu Arzt und von Bericht zu Bericht weitergegeben und nicht kritisch hinterfragt. Das nächste ist, dass die Beschwerden, die durch Talloff-Zysten auftreten, häufig so unspezifisch und ganz vielfältig sind und ja, da braucht es schon gute anatomische Kenntnisse, um den Ort der Zysten auch mit den Symptomen in Verbindung zu bringen.
Und bei Susanne Diethelm hatte bis dahin kein anderer Arzt so richtig drauf geschaut. Bei ihr gab es aber diese örtliche Verbindung.
Genau. Dort, wo die Zysten von Susanne Diethelm liegen, entspringen Nerven, die ins Becken, zum Bein oder auch in den Genitalbereich laufen. Und was ich mega spannend fand, auch der Pudendusnerv hat hier über Verzweigung seinen Ursprung. Professor von der Breli hat mir erzählt, dass er sich gut vorstellen kann, dass die Zysten Druck ausgeübt haben und das könnte im weiteren Verlauf auch den Pudendusnerven gereizt haben.
Was ja bedeuten würde, es sind doch nicht Läuse und Flöhe, sondern Susannes Pudendusneuralgie hängt auch ursächlich mit den Zysten zusammen.
Ja, übrigens hat der Professor auch eine Hypothese dazu, wieso die Schmerzen bei Susanne Diethelm so plötzlich losgingen. Sie hatte ja im Mai im Garten gearbeitet und dort auch schwere Erdsäcke getragen. Und tatsächlich ist es so, dass starke körperliche Belastungen natürlich auch für mehr Druck im Nervenwassersystem sorgen. Womöglich hat also das schwere Tragen dafür gesorgt, dass ein ordentlicher Schwall Nervenwasser in die Zyste gedrückt wurde. Und das hat dann eben zu den plötzlich auftretenden Schmerzen geführt.
Ein sehr einleuchtender Verdacht, finde ich. Das war für Susanne bestimmt eine totale Entlastung, das zu hören und zu begreifen. Sitzen, stehen, schwer heben, das hat immer zu höherem Druck auf die Zysten geführt und damit auch zu mehr Schmerzen. Und Liegen hat den Druck weggenommen.
Genau, das Puzzle ergibt endlich ein stimmiges Bild. Und nachdem die Diagnose durch eine weitere Bildgebung final bestätigt wurde und da bereits alle Schmerzmittel und auch Physiotherapie nicht ausreichend geholfen haben, rät ihr Professor von der Brilli schließlich zu einer OP. Das ist natürlich nicht ganz ohne. Schließlich wird an den Nerven der Wirbelsäule operiert und Professor von der Brilli sagt auch ganz ehrlich, 75% profitieren, 25% der Betroffenen geht es hinterher noch schlechter. Mhm. Ja, aber Susanne sieht tatsächlich auch keine andere Chance mehr, denn so wie es ihr damals geht, möchte und kann sie natürlich nicht weiterleben. Sie wagt also die komplizierte OP und die gelingt. Professor von der Brilli kann die Zysten bei ihr entfernen. Die Schmerzen rund um die Blase sind direkt danach sofort wieder weg. Die anderen Schmerzen brauchen noch eine Weile. Aber genau ein Jahr nach der OP steht Susanne Diethelm wieder in ihrem Garten. Und da wird ihr bewusst, dass sie ihr Leben zurück hat und die Schmerzen und das ewige Liegen der Vergangenheit angehören.
Man ist einfach furchtbar dankbar. Ich war einfach jeden Tag, habe ich dran gedacht, wie schön das ist, dass es nicht mehr da ist.
Oh Mann, das glaube ich. Und wir freuen uns natürlich sehr, sehr mit ihr.
Ja.
Gesa, du hast am Anfang ja gesagt, du hast den Fall mitgebracht mit einer Mission. Was können wir Ärzten, Ärztinnen und auch möglicherweise Frauen, die sich und ihre Beschwerden wiedererkennen, noch mitgeben?
Ja, also ich würde sagen, gerade für Frauen gilt, zweifelt nicht zu schnell an euch oder haltet euch für einen Hypochonder, traut eurem Körpergefühl und fragt Freunde und Bekannte, ob sie euch unterstützen können, so wie Kai seine Frau Susanne. Niemand muss da alleine durch. Von Ärztinnen und Ärzten würde ich mir wünschen, dass sie genauer zuhören, auch das Gesamtbild betrachten und einen Befund auch mal hinterfragen, gerade wenn da steht, Zufallsbefund macht keine Beschwerden. Vielleicht liegt es ja manchmal doch genau daran.
Ganz wichtige Tipps. Vielen lieben Dank, Gesa, für diesen spannenden Fall.
Sehr gerne.
Wenn ihr da draußen auch ein Abenteuer-Diagnose mitgemacht habt, wenn ihr so wie Susanne mit eurer Geschichte dabei unterstützen wollt, seltene Krankheiten bekannter zu machen, oder wenn ihr vielleicht sogar selbst im medizinischen Bereich arbeitet und dort mit einem ungewöhnlichen, außergewöhnlichen Fall in Berührung gekommen seid, dann schreibt uns gerne an abenteuer-diagnose@ndr.de. Wir würden uns freuen, schon bald im Fernsehen und auch hier im Podcast darüber zu berichten. Und ich habe noch einen Podcast-Tipp für euch. Für alle, die den großen und kleinen Fragen der Psychologie auf den Grund gehen wollen, mit sowas wie, soll ich meinem Arbeitgeber von meiner psychischen Erkrankung erzählen? Oder was passiert, wenn wir zu kritisch mit unserem Aussehen sind? Euch empfehle ich Die Lösung, den Psychologie-Podcast der ARD. Dort gehen die Hosts Verena Fiebiger und Sophia Seiler gemeinsam mit den Psychotherapeutinnen Sina Hagiri und Nike Hilber den Fragen des Lebens auf den Grund und bringen Ordnung ins Gefühlschaos. Mit Expertise aus der Verhaltens- und Tiefenpsychologie. Ganz nach dem Motto, es gibt nicht die Lösung, aber jeder Schritt zählt. Ihr findet den Podcast in der ARD Sounds App und überall, wo es Podcasts gibt. Und damit sagen wir für heute Tschüss.
Tschüss.
ARD Sounds.